Der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema heute ist ADHS. Und mein Gesprächspartner ist der leitende Oberarzt am Klinikum Traunstein im Bereich des Sozialpädiatrischen Zentrums und der Kinderneurologie, Dr. Andreas Zellner. Dr. Zellner hat Abschlüsse in Medizin, Psychologie und Psychotherapie. Grüß Gott, Herr Zellner.
Grüß Gott, Frau Fuchs. Danke für die Einladung.
Starten wir mit diesem Thema mal ganz generell. Was genau ist ADHS?
Ich fange mal mit einer Definition an. ADHS, vielerorts thematisiert, aber viele wissen vielleicht die Bedeutung nicht dieser vier Buchstaben. A steht für Aufmerksamkeit, D für Defizienz, auf Englisch Deficiency, H für Hyperaktivität und S für Syndrom. Das heißt, es ist ein Zusammenwirken von Schwächen im Bereich Aufmerksamkeit, Ablenkbarkeit, aber auch verbunden oft mit Unruhe und Impulsivität. Ganz praktisch vielleicht bei Kindern, dass uns auffällt, wenn Kinder nicht zuhören, häufig abgelenkt sind, dauernd sprechen, einen unterbrechen, sehr unruhig sich verhalten und das besonders in der Schule oder im Kindergarten dann auffällt. Allgemein kann man sagen, dass es dieses Verhalten, wie die Eltern mir dann berichten, eigentlich schon immer so vorhanden war oder zumindest über lange Zeit besteht und viele Personen das registrieren als nicht mehr dem Alter entsprechend oder der Situation entsprechend und daraus eben Probleme entstehen.
Wer kommt dann zu Ihnen? Also welche Kinder kommen, in welchem Alter sind die und auch die Symptome, ein bisschen haben Sie jetzt schon angesprochen, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Als Kinderarzt haben wir natürlich Kinder praktisch seit dem Neugeborenenalter bis zu 18 Jahren. Im Grunde auffällig werden solche Kinder vielleicht im Vorschulalter oder im Kindergartenalter, das sind also etwa ab vierjährige Kinder, vereinzelt mal Jüngere, die Probleme haben, zum Beispiel im Morgenkreis sich stillzuhalten oder durch die Erzieher sprechen dann von Aggressivität, aber zumindest von Impulsivität auffallen und nicht so sehr die Regeln einhalten. Das wäre jetzt ein sehr frühes Alter, in dem die Kinder vorgestellt werden. Der Hauptteil der Kinder werden zwischen 6 und 12 Jahren vorgestellt, oft auf Betreiben von Lehrern, Erziehern oder anderen Beteiligten, dass man feststellt, dass in der Schule eben gerade was in der Gruppe arbeiten, sich konzentrieren können, die Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema halten oder auch, dass Kinder stören oder eigentlich besser in der Leistungsfähigkeit erscheinen, als sie dann rüberbringen können und sehr schnell ermüden oder sehr viele Pausen brauchen. Das wäre also auch so ein Bereich, eigentlich der Hauptbereich, in dem Kinder hier vorgestellt werden. Die Symptome, um das nochmal ein bisschen besser zu erläutern, im wissenschaftlichen Bereich oder Hauptkriterien sind die Unaufmerksamkeit und die hohe Ablenkbarkeit, dann die Unruhe und auch die Impulsivität. Das sind also diese sogenannten drei Kernbereiche, die betroffen sein können, aber nicht alle betroffen sein müssen. Weitere Voraussetzungen sind, dass dieses Verhalten oder dieses schwierige oder problemhafte Verhalten länger als 6 Monate andauert, typischerweise schon vor dem Schulalter begonnen hat und in mindestens 2 von mehreren verschiedenen Situationen auftritt. Das heißt, es fällt nicht nur dem Lehrer in der Schule auf oder der Mutter bei den Hausaufgaben, sondern vielleicht auch in der Freizeit oder bei anderen Familienaktivitäten. Es gibt dann auch so sogenannte Ausschlusskriterien. Also dieses Verhalten sollte nicht eine Reaktion auf irgendein belastendes Ereignis, zum Beispiel eine Trennung oder ein anderes Ereignis in der Familie oder außerhalb sein. Und es soll auch nicht irgendeine andere Krankheit, Störung oder psychische Problematik dahinter stecken. Auch gilt, dass zumindest eine deutliche Beeinträchtigung in den sozialen Lebensbereichen damit verbunden sein sollte.
Können Sie zusammenfassend da nochmal erklären, wie äußert sich denn dann konkret die Krankheit?
Ich habe jetzt ein bisschen Problem von Krankheit zu sprechen, weil es gibt natürlich fließende Übergänge wo jemand einfach nicht so schnell ist oder sich nicht so gut konzentrieren kann. Aber wenn wir jetzt schon mal das so nehmen, dann würden wir sagen, dass es eine Überforderung ist, im Bereich Schule quasi die Aufmerksamkeit über längere Zeit zu halten, sich leicht ablenken zu lassen, bei den Hausaufgaben sich eine gewisse Zeit oder altersangemessen mit dem Thema zu beschäftigen. Es dauert dann oft sehr lange. Oder noch, sagen wir mal, dramatischere Anlässe sind, jemand übersieht sehr oft etwas, hat dann verschiedene Unfälle schon und man überlegt sich dann, warum ist das Kind so ungeschickt oder warum ist es auch bedroht, dann solche Unfälle zu haben, vielleicht auch das eher im Kleinkindalter. Und es hat dann so die Folge, dass diese Kinder in der Schule oder auch in der Freizeit dann oft unbeliebte Spielpartner sind, weil sie auch da das Gegenüber oft nicht so wahrnehmen, sich nicht von Regeln leiden lassen, zum Beispiel auch im Fußballverein dann nicht so mitmachen können und letztendlich die Integration von diesen Kindern deutlich gefährdet ist. Natürlich hat das alles mit dem gesellschaftlichen Bereich zu tun, also es ist jetzt nicht eine reine biologische Störung, sondern es kommt auch darauf an, wie viele Anforderungen werden an die Kinder gestellt, welche Leistungsanforderungen, welche Eltern fordern in welchen Situationen welche Leistungen von den Kindern. Um es als Krankheit zu benennen zu können, ist auf jeden Fall so, dass ein Leidensdruck bei dem Kind da ist und dass es Schwierigkeiten hat, sozial adäquat seine Rolle zu finden. Vielleicht noch was zur Häufigkeit oder oft wird gesagt, es ist vielleicht eine Modediagnose. Also man hat schon über die Jahrhunderte, also über seit 150 Jahren festgestellt, dass der Ausprägungsgrad zwar verschieden ist, aber die Häufigkeit relativ gleich bleibt, also mit ungefähr 5% auch in verschiedenen Gesellschaften oder Kulturen sind ähnliche Probleme von Kindern und auch Erwachsenen. Da gibt es nämlich diese Symptome auch in etwa gleich beschrieben und auch in der Häufigkeit gleich geblieben. Natürlich ändert sich das mit den gesellschaftlichen Erwartungen und der Sozialisation, dem Anspruch, wie gut funktioniert ein Kind.
Welche verschiedenen Ausprägungsformen gibt es denn da, beziehungsweise gibt es verschiedene Ausprägungsformen?
Also es sind verschiedene Ausprägungsformen beschrieben. Das liegt schon so ein bisschen in der Wortwahl. Man spricht einerseits vom ADHS, aber viele hören dann auch ADS. Hier sieht man schon, die Hauptkomponente ist so die Aufmerksamkeitsstörung. Und ein Kind, was jetzt eher ADS hat oder unter dem leidet, bei dem ist im Vordergrund diese Komponente Aufmerksamkeit betroffen. Das ist vorzugsweise bei Jugendlichen der Fall und es ist aber auch ein Kernsymptom bei jüngeren Kindern. Jüngere Kinder sind, also gerade im Vorschulalter, sind mehr von hoher Unruhe oder Impulsivität betroffen. Dann würde man jetzt wieder sagen, das handelt sich jetzt eher um diese Hyperaktivitätsvariante. Im Schulalter ist es dann doch in der Hauptsache so, dass die Aufmerksamkeitsproblematik das Leitsymptom ist und aber auch andere Bereiche, hohe Unruhe und Impulsivität hinzukommen. Das wird aber mit der Zeit besser. Das heißt, wir haben einerseits so negative Plussymptome, wo das Kind seine Unruhe nicht so gut kontrollieren kann. Also man spricht auch von einer Kontrollstörung, mangelhaften Kontrolle und andererseits als Kernsymptom diese hohe Aufmerksamkeitsschwäche, niedrige Aktivität oder vielleicht auch niedrige Wachheit in bestimmten Leistungssituationen. Der Ausprägungsgrad ist natürlicherweise dann sehr unterschiedlich. Ich habe hier an meiner Zimmertür so eine kleine Ampel mit Rot, Gelb und Grün. Also viele Kinder, die mir vorgestellt werden, da sage ich, die befinden sich zwischen Grün und Gelb. Da ist also so ein, so ein Wachsamkeitsfilter der Erzieher und der Lehrer da, der dann schaut, gibt es da irgendwas, was man verbessern könnte. Wenn es dann in Gelb oder Rot geht, dann ist auf jeden Fall diese Störung als krankheitswertig zu bezeichnen, weil auch das Kind und die Umwelt sehr stark darunter leiden. Und im Grunde ist es immer das Gleiche, dass das Kind auch selbst diese Eingebundenheit in den Gesamtzusammenhang schlecht wahrnehmen kann, auch schlecht lernen kann, weil es immer abgelenkt ist oder nicht so aufmerksam ist. Jeder von uns kennen vergessliche Menschen, aber es geht über diese normale Vergesslichkeit hinaus. Und diese Kinder haben dann in Folge auch wenig Belohnung und positive Verstärkung und natürlich auch vielleicht ein schlechtes Selbstbewusstsein, weil sie auch selber gar nicht wahrnehmen können, woran es eigentlich liegt. Und es ist auch nicht ganz so einfach. Und auch die Eltern können oft dem Kind dann auch nur bedingt helfen. Es kommt zu vielen Konflikten und dann wieder rum zu Stress und zu Überforderungssituationen.
Welche Probleme konkret haben Kinder mit ADHS?
Ich glaube, ich habe eine Vielzahl schon aufgezählt. Probleme sind halt in der Schule vielleicht auch, dass man besser sein könnte oder rüberkommen könnte, als das dann der Fall ist, dass mit Gleichaltrigen oft die Kontakte mäßig sind. Viele Kinder haben dann keine Freunde oder viele haben viele Freunde, aber keinen echten Freund. Das erzählen die mir oft, weil die Freundschaften eben sehr oberflächlich bleiben und sie sind selber auch nicht so die verlässlichen Spielpartner und den anderen geht es genauso und dann ist da wie so eine kleine Wand auch zwischen den Kindern. Auch geht es den Kindern dann oft so, dass sie eine spezielle Rolle dann einnehmen, wo sie dann von den anderen auch in einem bestimmten Blickwinkel wahrgenommen werden. Also wir kennen alle das Kind, das kaspert und alle lachen oder das Kind, das abwesend ist und dem viele Missgeschicke passieren und die anderen schmunzeln drüber oder das Kind, was aus einer missverstandenen Sozialsituation raus impulsiv oder reagiert, was von den anderen als aggressiv wahrgenommen wird und dann hat man schon so ein bestimmtes Rollenstigma oder Labeling.
Das war jetzt so schön geschildert, wie es vielleicht auch den Kindern selber geht. Was bedeutet so ein Krankheitsbild dann auch für die Eltern und fürs ganze Umfeld?
Das ist natürlich eine erhebliche Herausforderung für die Eltern vorzugsweise, aber auch für das Umfeld. Die Eltern haben ja keine Ausbildung gemacht, wie man mit schwierigen Kindern umgeht. Und so ist das, was wir unter erzieherischer Wirksamkeit verstehen, dann schon häufig von Grund auf in Frage gestellt. Eltern, die mehrere Kinder haben, wo eins jetzt davon betroffen hat, sind dann auch sehr überrascht, weil sie es so gar nicht verstehen, dass jetzt dieses Kind so ein bisschen anders ist wie die anderen und sind eben auch überfordert. Und es geht vielleicht auch Erzieherinnen so oder Lehrern und Lehrer, weil das, was sie in pädagogisch guter Absicht dann formulieren können, dann oft auch ins Leere schlägt. Das heißt, die Eltern müssten eigentlich für das Kind so ein bisschen Kontrollfunktionen mit übernehmen und die Struktur vorgeben, schon sich trauen, Regeln zu formulieren, aber die auch verständlich zu machen. Und sie müssen eigentlich damit rechnen, dass es eben auch nicht so funktioniert wie gut gemeint und trotzdem ihre ganze Liebe eigentlich aufrechterhalten, um mit diesem Unverständnis, mit dem eigenen Ärger oder auch mit so einer Fehlinterpretation, dass ein Kind das jetzt irgendwie absichtlich machen würde, zurechtzukommen. Und das ist ein langer Prozess und wir versuchen natürlich auch beratend da zu helfen, aber es ist trotzdem eine große Aufgabe. Andererseits haben diese Kinder auch sehr positive Seiten, die sind oft sehr, sehr offen und sehr lebendig und kommen dann teilweise schon gut an. Und wenn ein Kind dann gelernt hat, mit diesen Seiten auch Sozialkontakte gut zu knüpfen, dann haut es oft ganz, ganz gut hin. Und wenn man dann Eltern an der Seite hat oder Lehrer, die das ein bisschen regulieren können und das Kind coachen, dann eben kann es oft auch ganz gut klappen.
Welche Herausforderungen gibt es für das Kind und auch fürs Umfeld im Alltag, wenn jemand ADHS hat?
Also das von den Eltern, das habe ich Ihnen ja schon versucht ein bisschen zu erklären. Für das Kind ist, wenn es sehr stark betroffen ist, fast jeder Tag, der mit irgendeiner Struktur behaftet ist, schon eine Herausforderung. Das fängt ja schon in der Früh an, dass der erste Streit schon so quasi mit dem Zähneputzen beginnt. Dann geht es weiter mit dem Frühstück und vor der Schule ist dann hier auf dem Land dann oft ein kürzerer oder längerer Anweg fällig. Im Schulbus gibt es dann auch vielleicht andere Kinder. Die Kinder suchen sich vielleicht auch andere Kinder heraus, die auch eher lebendig sind. Und dann gibt es so das eine, das andere. Und dann kommt man in der Schule schon an und hat schon die ersten Reibereien oder Abenteuer hinter sich. Und jetzt soll man eigentlich dann runterfahren und in der Schule dann von Stunde zu Stunde präsent sein und sozial angepasst dann lernen. Und das ist schon oft sehr schwierig für die Kinder. Außerdem ist es ja nicht so wie ich es erzähle, dass diese Kinder diesen Tag überblicken, sondern jeder Tag ist quasi, man wacht auf und da geht es von vorne los und man hat eigentlich keinen Plan. Muss man ja auch nicht unbedingt haben, als kleines Kind zumindest nicht, als größeres vielleicht, aber es ist oft unübersehbar und da die Kinder eine niedrige, wie sagt man, Frustrationstoleranz haben und ihre Belohnungen nicht so leicht aufschieben können und ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es dann immer Probleme. Auch mit für andere selbstverständlichen Regeln. Oft erzählen mir Eltern auch, dass Kinder alles aus dieser Situation raus eher Regeln mögen und alles erzählt werden muss vom nächsten Tag. Also dann gibt es Mütter, die dann schon vom Freundesbesuch beim Freund einen Tag eher sprechen und das Kind kann sich dann darauf einstellen. Für die einen Kinder ist es gut, aber sobald das Kleinste dann dazwischen kommt, gerät es aus den Fugen und dann ist wieder was verändert, wo das Kind dann auch wieder Angst hat, dass weitere Missgeschicke passieren.
ADHS ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle und ich spreche mit dem leitenden Oberarzt am Klinikum Traunstein im Bereich Sozialpädiatrisches Zentrum und Kinderneurologie, Dr. Andreas Zellner. Dr. Zellner hat Abschlüsse in Medizin, Psychologie und Psychotherapie. Ja, Dr. Zellner, was sind denn mögliche Ursachen für ADHS?
Über Ursachen wurde in Vorzeiten immer schon spekuliert. Jetzt ist man natürlich eher durch die Naturwissenschaften und durch die Medizin ein bisschen weiter. Und dadurch, dass dieses Krankheitsbild schon sehr lange existiert, weiß man relativ viel. Man nimmt an, dass die Hauptursache in der Genetik oder auch in den Genen liegt. Wobei man sich das nicht so vorstellen darf, dass jetzt ein Gen übertragen wird und quasi das Kind identisch mit einem Elternteil dann die Ausprägung von einem bestimmten Verhalten zeigt, sondern dass viele verschiedene Gene halt zusammenwirken und in bestimmten Familien einfach häufiger verbreitet sind wie in anderen Familien. Zusätzlich weiß man, dass auch die Mikrostruktur vom Gehirn oder der grauen Substanz des Gehirns, dass bestimmte Netzwerke vielleicht sich in der Reifung nicht so gut entwickeln oder verzögert entwickeln bei diesen Kindern und dass bestimmte Signalübertragungswege auch über Hormone, die im zentralen Nervensystem wirksam sind, dann nur vermindert gut wirksam sind oder zumindest nicht altersentsprechend gut wirksam. Das heißt, es ist eigentlich eine zu großen Teil angeborene Schwäche, würde ich es jetzt bezeichnen, oder auch eine Reifungsstörung. Und die Kinder hinken dann in diesem Bereich Aufmerksamkeit, Unruhe und unkontrolliertes Verhalten vielleicht so 1 bis 2 Jahre hinter den Altersgenossen hinterher. Natürlich weiß man auch viel psychologische Anteile, sodass auch neuropsychologische Funktionen nicht so gut funktionieren, die mangelnde Wachsamkeit oder man kann seine Reaktionen nicht so gut kontrollieren. Das Arbeitsgedächtnis, habe ich schon gesagt, als eher schwächerer Bereich oder auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationsprozessen oder die Handlungsplanung. Zudem kommt natürlich dazu, dass der emotionale Bereich davon nicht unbetroffen ist. Also einerseits kann es auch da sein, dass hier eine gewisse Instabilität ist, also im Bereich Verhaltensregulation, wie empfinde ich. Oft sind die Kinder sehr, sehr schnell lustig oder freudig erregt, aber genauso schnell wieder auch am Boden zerstört. Die Kinder merken natürlich von den eigenen Schwächen im Vergleich zu anderen und dass es sekundär eben auch zu Belastungen führt und die Kinder dann ja niedergeschlagen sind, weil es eben oft nicht so läuft im psychosozialen Bereich, wo eigentlich das Wichtigste wäre, dass die Kinder trotzdem integriert werden können mit Gleichaltrigen und dass das Wohlbefinden von diesen Kindern eben ein ganz wichtiger Punkt darstellt. Also machen sich Eltern auch mit Recht natürlich Sorgen, weil es ein Risikofaktor für die Entwicklung, auch für die Zukunft bedeutet.
Wenn jetzt jemand kommt mit dem Verdacht, das Kind könnte vielleicht ADHS haben, wie stellen Sie und Ihr Team denn dann eine Diagnose?
Also wir fangen einfach beim Üblichen an, sodass ich mir diese Vorgeschichte erzählen lasse, also vielleicht ein paar biografische Faktoren oder in welcher konkreten Situation befindet sich jetzt das Kind aktuell oder seit längerem in der Familie oder auch in der Schule im Umfeld. Man schaut, dass man Kontakt zum Kind aufnimmt, wenn es älter ist, selber vielleicht zu diesen Problemen befragt oder was die eigene Empfindungswelt anbelangt. Auch wird ein Kind bei uns immer regelhaft körperlich untersucht, aber auch in psychologischer oder psychiatrischer Richtung. Und dann hat man so einen ersten Eindruck, aber eigentlich nur so vom Urteil der Eltern oder von der aktuellen Situation beim Arzt. Das muss dann weitergehen. Wir haben dazu ein Team, auch mit Psychologen und anderen Therapeuten, sodass eben auch die Verhaltensbeobachtungen, die man machen kann oder die man vielleicht aus Zeugnissen oder von den Eltern erfährt, dass die erweitert werden durch sogenannte objektive Fragebögen, wo diese drei Bereiche, die ich vorhin schon genannt habe, in einzelnen speziellen Situationsbereichen abgefragt werden, sodass auch Lehrer diese Bögen ausfüllen können oder auch Verwandte, Familienangehörige oder sogar Freunde bei Jugendlichen. Dazu sollte sich eigentlich eine testpsychologische Untersuchung anschließen, indem man dann über die Stärken und die Schwächen des Kindes, über Testverfahren, vielleicht auch Intelligenztests, Einzelheiten erfährt. Man muss auch ausschließen, dass man nicht einem Fehler aufsitzt, wenn ein Kind zum Beispiel sehr unaufmerksam ist im Bereich Deutsch oder in Mathematik, dann muss es sich nicht unbedingt um ADHS handeln. Es könnte ja auch eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche dahinter stecken. Oder es könnte natürlich auch beides der Fall sein. Und oft ist es so, dass man einfach dann um diese Diagnose oder Verdachtsdiagnose ADHS rum einfach alles abklopfen muss und auch ausschließen, dass man einerseits keinen Fehler macht und andererseits möglichst viel von dem, was für das individuelle Kind ja ganz wichtig ist, auch noch mit erfährt. Es gibt dann spezielle Testverfahren, die vielleicht auch die Aufmerksamkeit und die Impulsivität messen können. Wir machen bei bestimmten Kindern EEGs, das sind also Hirnstromkurvenuntersuchungen in Abgrenzung zu anderen die Aufmerksamkeit beeinträchtigenden Störungen. Da gibt es also eine Sonderform der Epilepsie, die heißt Absenzen- oder Abwesenheitszustände. Das darf man eigentlich nicht verwechseln mit dem ADHS. Oder es gibt natürlich auch Kinder, die überhaupt in Kombination schon seit klein auf viele Entwicklungsprobleme hatten. Sie haben vielleicht auch gehört, es gibt Autismus, es gibt Kinder, die frühgeboren waren, es gibt Kinder, die generell kognitiv schwächer sind. Also all das muss man natürlich für das einzelne Kind anschauen, um dann individuell zu sagen, ist es jetzt eine Störung oder Schwäche im Bereich ADHS-Symptomatik, ist es die nur und nicht anderes dazu oder welche Bedeutung hat das Ganze für das individuelle Kind?
Wie läuft denn dann eine Behandlung ab?
Also wir waren zunächst eben bei der Diagnose. Sie können sich vorstellen, dass diese Diagnose, die stellt man jetzt nicht nach 20 Minuten Arztbesuch. Das dauert längere Zeit und die Eltern sind natürlich dabei und werden immer auch informiert, was wir tun oder woran wir denken und welche Ergebnisse dann rauskommen. Das heißt, diese Diagnostik ist eigentlich schon so der erste Schritt, die Eltern aufzuklären, wie wir versuchen, objektiv zu erfassen, was mit dem Kind los ist oder ob sie sich vielleicht unbegründete Sorgen machen oder ob die Sorgen vielleicht begründet sind, aber vielleicht in andere Richtung gehen. Das heißt, wir versuchen dann schon über die Ergebnisse dieser Diagnostik die Eltern zu beraten und die entsprechende Information bereitzustellen, vielleicht auch Tipps zu geben, wie man es mit klaren Regeln macht, wie man es mit Lob, mit Belohnung macht, dass man sich viel Zeit nehmen muss für das Kind, dass man viele Dinge vorher ankündigen muss und dass man auch gelassen sein muss gegen Widerstand, der zu erwarten ist von den Kindern. Und dann sind wir jetzt bei dieser Informationsebene. Wenn wir dann sagen würden, es trifft zu oder es trifft, ich sage jetzt mal, in Ampel gelb zu, dann ist es schon so, dass man dann Konsequenzen daraus ziehen sollte und sich weiter informieren. Das machen die meisten Eltern heutzutage selbstverständlicherweise. Entweder sie unterhalten sich mit anderen betroffenen Eltern, sie gehen ins Internet. Wir versuchen dann auch darauf hinzuweisen, welche objektiven oder welches Faktenwissen da ist, indem er eben auf die Seiten geht der Gesellschaft für Kinderheilkunde, der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Neuropädiatrie oder Sozialpädiatrie. Dann versuchen wir natürlich den Kontakt zu anderen Eltern auch insofern in der Information herzustellen, indem wir auch Elterngruppen machen, indem verschiedene Eltern eben von bestimmten Psychologen, die sich mit ADHS gut auskennen, dann auch beraten werden und informiert werden und dann tritt wie selbstverständlich ein bisschen Austausch ein und man merkt, dass man nicht alleine ist, aber trotzdem merkt man, dass natürlich jeder ein bisschen ein anders gelagertes Problem, jede Familie hat und dass man auch wieder sehen kann, dass es sehr individuell ist. Wir versuchen dann auch das Umfeld, also die Kindergärten, die Schulen zu beraten, die Lehrer, die damit befasst sind, vielleicht auch Sozialpädagogen, die sich von anderer Seite kümmern um solche Kinder, dass nicht der eine gegen den anderen arbeitet und dass dieses Informationsdefizit auf anderer Ebene eben auch nicht auftritt. Dann sind wir schon mittendrin in der Therapie. Wir versuchen dann natürlich den Kindern irgendwie auch zu helfen, aber nicht in der Form, dass wir sagen, das ist jetzt irgendwie zu reparieren. Wir wissen, dass das eine Eigenheit oder Schwäche des Kindes ist, die wir nicht einfach wegtherapieren können, aber wir können das Kind stabilisieren, auch in einzelnen Gesprächen oder in spielerischen Verfahren im Selbstwert stärken. Wir können Kleingruppen mit Kindern machen, wir könnten Verhaltenstherapie machen, indem man auf spezielle Verhaltensweisen eingeht und übt, es mal anders zu machen, als man gewohnt ist oder eher lockerer zu sein oder und dann verstärkend oder mit Belohnungen neues Verhalten zu erproben. Also eigentlich sowas wie eine Stabilisierung durch Training. Insgesamt über dem Ganzen steht natürlich, dass der ganze Tagesablauf strukturiert werden muss und dass die Stützung der Eltern und die Kooperation untereinander, dass Eltern auch mit den Lehrern reden, dass ein Hausaufgabenheft geführt wird und kontrolliert wird, dass es abgesprochen wird zwischen den Eltern und den anderen Bezugspersonen.
Was kann denn dann im Endeffekt erreicht werden mit einer guten Behandlung?
Mit einer guten Behandlung, denke ich, sollte erreicht werden können, dass das Kind besser integriert werden kann in eine ihm adäquate Gruppe, dass die Interaktion mit anderen Kindern oder auch mit erwachsenen Bezugspersonen nicht mehr so missverständlich verläuft und dass das Kind in seinem Selbstwert gestärkt wird. dass es mehr Erfolge hat, vielleicht ein bisschen leistungsfähiger ist. Wir schauen jetzt nicht nur auf Noten, die zu verbessern sind, sondern das Gesamtverhalten davon profitiert und dass das Kind auch wieder spürt, wenn ich A mache, dann kommt B dabei raus und ich bin wirksam, wenn ich das so mache und dann eben lernt, auch mit den Schwierigkeiten umzugehen.
Wann und warum kommen denn Medikamente zum Einsatz?
Medikamente kommen in bestimmten Situationen zum Einsatz oder prinzipiell. Die bestimmten Situationen sind, wenn es eine sehr schwere Störung ist und wir nach reiflicher Überlegung sagen, dass diese Maßnahmen, die ich eben vorgestellt hatte, nicht wirksam sind oder das schon alles erprobt worden ist. Also wenn der Schweregrad und die Dauer der Problematik das Ganze überragt und alle so ein bisschen frustriert sind, weil viel gemacht wird, aber nicht so viel dabei rumkommt. Und dann habe ich auch schon gesagt, es ist natürlich hauptsächlich eine Biologie in der Störung, also so, dass da eine Reifestörung da ist und dass man an dieser Biologie nicht nur durch Psychologie und Therapie oft was ändern kann. Oft gibt es auch Notsituationen, also wo ein Kind akut bedroht wird, also kurz vor dem Rausschmiss aus der Klasse oder aus dem Internat steht oder dauerhaft so unter Misserfolgen leidet, dass also eine starke Depressivität schon das Resultat ist. Und da muss man dann auf jeden Fall sagen, dass das Situationen sind, wo wir, wenn wir wissen und wir wissen, dass wir zumindest relativ wirksame Medikamente haben, die auch einsetzen sollten, weil der Arzt ja einerseits schon abschätzen muss, ob es einen Nutzen gibt und wir würden sagen, diese Medikamente haben sich als nützlich erwiesen und dass man eben nicht schadet, die Nebenwirkungsrate ist häufig viel geringer, als es in den Medien so kolportiert wird. Und andererseits auch, wenn ich jetzt die Alternative habe, dass ich nicht behandle mit einem Medikament, dass ich eben genauso in die Gefahr komme, damit einen Schaden oder einen Nicht-Nutzen zu provozieren. Das heißt, ich erkläre es den Eltern dann immer so mit so einer Waage, dass man eben auch, wenn man keine Medikamente gibt oder eben dann nichts tut in der Richtung, das natürlich auch abwägen kann, dass es auch eine negative Wirkung haben kann. Andererseits darf man sich auch nicht zu viel erwarten von den Medikamenten. Neben der Waage hab ich dann immer so ein Torten- oder Kuchenmodell, dass ich erkläre, dass höchstens so ein Drittel von diesem Kuchen jetzt über die Medikamente vielleicht gut ins Laufen kommt, dass wir die anderen Therapieformen genauso brauchen und dass wir jetzt nicht enttäuscht sein dürfen, wenn es nicht gleich alles dann so läuft, wie es erhofft wird.
Was müssen denn trotz Therapie die Eltern und auch das Umfeld dann konkret leisten, damit es dem Kind besser geht oder besser gehen kann?
Ich denke, dass beide, sowohl Eltern als auch Kind, so weit sein müssen, dass sie so ein bisschen verstehen, woran es liegt an diesen verschiedenen Schalthebeln, die ich schon genannt habe, dass sie auch ein Vertrauen bekommen und mitmachen. Also gerade die Kinder müssen auch ein bisschen mitmachen und beim älteren Schulkind ist es dann schon einfacher, weil die dann wirklich sich verständlich machen können und das als Training sehen und die Erfolge dann sehen, dass sie einfach vielleicht besser sozial rüberkommen, mehr Kontakte haben und auch die schulischen Leistungen besser werden. So ein bisschen Frustrationstoleranz brauchen natürlich alle Seiten, auch die Therapeuten und die Lehrer, auch die Ärzte. Man wird immer Hindernisse überwinden müssen, aber wenn man dann sieht, dass vorwärts geht und dass die Wirksamkeit vielleicht von Medikamenten in der Kombination der Verfahren dann gut ist, dann kann man als nächsten Schritt dann immer in die Zukunft schauen und auf neue Lernerfahrungen der Kinder hoffen und zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht auch wieder von Medikamenten wieder Abstand nehmen.
Das Kind selbst, Sie haben gerade schon, glaube ich, angesprochen, es hängt wahrscheinlich auch immer ein bisschen vom Alter ab. Was muss das Kind bereit sein zu tun, damit sich die Situation verbessert?
Ich habe es fast noch nie erlebt, dass das Kind nicht bereit ist, da mitzumachen, weil vielleicht beim ganz kleinen Kind, das es noch so gar nicht so recht versteht, das ist aber noch in so einer, durch die Schutzfunktion der Eltern einfach, dann haben die Eltern einfach da die sehr starke Verantwortung. Je älter das Kind wird, desto eher kann ich gerade im Einzelkontakt auch mit dem Kind über einzelne Situationen sprechen und Verständnis für andere Kinder wecken, das trainieren und ich habe es praktisch noch nie erlebt, dass ein Kind sich völlig verschließt und nicht bereit ist, in diese Richtung versucht, auch sein Einfühlungsvermögen oder seine Voraussicht ein bisschen zu erweitern. Und dann ist ja bald der Erfolg da, dass es dann auch positiv läuft. Schwierig ist es, wenn das Ganze nur so auf Leistungsebene stattfindet, wenn beabsichtigt ist, so eine Optimierungsstrategie zu fahren oder auch nur Noten sich ändern sollten. Da warne ich sehr stark davor. Das ist jetzt auch nicht so richtig das psychologische Interesse, dass wir praktisch Leistungsmessungen verbessern, sondern wir wollen ja die Gesamtsituation von dem Kind verbessern.
Vielen Dank, Dr. Andreas Zellner. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema heute war ADHS. Schönen Abend noch.